Ja, herzlich willkommen. Ich bin nicht Frank Weinberg, auch wenn ich hier arbeite. Kleiner Scherz. Warum bin ich hier? Ich würde gerne ganz kurz, obwohl es eigentlich nicht mehr möglich ist, den Frank kurz vorstellen. In der Rolle sozusagen als Franks Verleger, zumindest eines Buches. Also Frank Weinreich ist Philosoph, Autor, Lektor, also vergessen wir nicht die Hälfte, und Mensch fürs kreative Schreiben.
Und der möchte euch heute gerne etwas zur Gewalt in Fantasy, am Beispiel des Herrn der Ringe, vorstellen. Der Frank hat, da bin ich eigentlich ganz froh und glücklich drüber, als Autor in einem kleinen Verlag ein Buch geschrieben und dann herausgebracht. Das nennt sich Fantasy Einführung. Das wollte ich halt nur einmal kurz zeigen. Ein klasse Buch gibt es hier zum Lieferpreis von 10 Euro. Wer Interesse hat, natürlich auch gerne mit Signatur und Widmung, sofern gewünscht. Im Anschluss hier kann ich gerne ansprechen und kann das Bild erwerben. Jetzt Bühne frei für Frank Weinreich.
Danke, Oliver. Wir können ja gleich ein Eisbein essen gehen, damit das mit der Entwicklung klappt.
Ja, ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um einen Vortrag und einen Austausch über Gewalt in der Fantasy zuzuhören und sich hoffentlich auch an einer Diskussion zu beteiligen. Die Fantasy ist ein gewalttätiges Genre, daran ist kaum zu rütteln. Es gibt Genrebücher und Filme, die mit wenig oder ganz ohne Gewalt auskommen, aber die große Mehrzahl der Geschichten dreht sich um gewaltsam ausgetragene Konflikte. Dies gilt besonders für die Werke der High Fantasy und der Sword and Sorcery, die immer von gewaltsamen Konflikten erzählen, und zwar meist gleich auf dem Niveau von Kriegen und mit einer sehr, sehr großen Anzahl toter und verletzter Personen, seien das nun Menschen, Zwerge, Elfen, Drachen, Orks oder Dämonen. Aber keine Genredefinition enthält die Gewalt als zentralen Definitionsbestandteil, was ja auch gut ist. Stattdessen wird Fantasy zu Recht als das Fantastische und als Überschreitung der Realität definiert. Zauber und eine aus dem beschriebenen oder gezeigten Zauber resultierende Verzauberung und Weltflucht der Leserinnen und Zuschauer stehen im Mittelpunkt von Fantasy-Definitionen. Trotzdem kommt Fantasy so gut wie nie ohne Gewalt aus und ihr Publikum lässt sich durch Gewalt unterhalten. Meist steht am Anfang der Geschichte eine gewaltsame Bedrohung, oftmals sogar existenzieller Art, eine Bedrohung für das Leben einer gesamten Welt wie Mittelerde oder einer Gesellschaft wie die der Zauberer bei Harry Potter. Die Auflösung der Bedrohung geschieht üblicherweise ebenfalls auf gewaltsame Weise und auf dem Weg zu dieser Lösung reiht sich vielfach ein Kampf an den anderen. Das liegt natürlich auch an der Natur des Geschichtenerzählens. Geschichten handeln von der Lösung von Konflikten. Wer versucht zu erzählen, wie man erfolgreich einen Garten bestellt, schreibt ein Sachbuch, wird aber als Geschichtenerzähler scheitern, weil man vom Erzähler einen Handlungsbogen erwartet, der von problematischen Ereignissen und ihren Lösungen erzählt. Erst wenn man spannend aufbereitet, was einem im Garten Problematisches passieren kann, erzählt man eine Geschichte. Aber dann erzählt man eben auch schon wieder von Konflikten und sei es nur von denen mit Wühlmäusen und Blattläusen. Ein Handlungsbogen wird umso spannender, desto mehr in ihm auf dem Spiel steht. Und es steht immer dann viel auf dem Spiel, wenn es Bedrohungen gibt, besonders solche für Leib und Seele. Fantasy bietet die Möglichkeit, Konflikte auf die Spitzen zu treiben. Auf Spitzen, die in anderen Genres unmöglich sind. Fantasy bietet Zugriff auf das Übernatürliche. Fantasy kann damit Geschichten erzählen, in denen die Schöpfung selbst bedroht ist oder in denen das Böse einen absoluten Sieg zu erringen vermag. Einen Sieg beispielsweise der Körper und Seele, der Verlierer in alle Ewigkeiten verdammt. Fantasy ist das Genre der unbegrenzten Möglichkeiten, das Genre der grenzenlosen Gedankenspiele und also auch das Genre der grenzenlosen Konflikte, und diese sind eben wahrhaft bedrohlich, wenn sie Gewaltsames enthalten. Mühelos kann Fantasy den Preis von Gelingen und Scheitern in übermenschliche Höhen treiben und auf diesem Gipfel stehend das Verhalten ihrer Protagonisten beleuchten. Das Ausloten aller vorstellbaren gewalttätigen Vorkommnisse ist dabei eine bewusst eingesetzte Funktion von Fantasy, denn in den extremeren Bereichen von Scheitern oder Gelingen geht es nicht ohne Gewalt. Der Preis wäre auf der Ebene der existenziellen Abenteuer einfach nicht hoch genug, wenn es nicht auch um Gewalt ginge. Und wenn man über das Erzählen nachdenkt, darf man auch nicht vergessen, dass Gewalt unterhaltend ist. Man kann das bedauern, aber die Menschheit hat sich schon immer mit Gewaltdarstellungen unterhalten lassen und wir können schon froh sein, wenn wenigstens die Zeit der Gladiatorenkämpfe nie wiederkommt. Die ältesten Überlieferungen der Menschheit sind Mythen und die berichten auch meist von gewaltsamen Ereignissen. Zwar war der Mythos nicht primär unterhaltend, sondern hatte die Funktion, einem die Welt zu erklären, aber die Aufmerksamkeit, die der Mythos erregt, liegt auch daran, dass er spannend erzählt und dass Gewalt unterhält. Und auch heute, nach Aufklärung und Friedensforschung, unterhält Gewalt immer noch. Ich habe beispielsweise nie einen friedfertigeren Menschen als meine Mutter erlebt, die in meiner Kindheit nach Kräften dagegen hielt, wenn ich Indianer, Ritter, Jäger oder Ähnliches spielen wollte, um mir klarzumachen, was Gewalt wirklich anrichtet. Aber auch meine Mutter wusste den gepflegten Mord bei Agatha Christie und Alfred Hitchcock zu schätzen. Fiktionale Gewalt ist vielleicht nicht für alle Menschen unterhaltend, aber für die allermeisten. Und es ist meines Erachtens auch nichts daran auszusetzen. Die soziobiologischen Grundlagen der menschlichen Existenz sind ebenso, dass wir aggressivitäts- und gewaltfähig sind und es gäbe uns Menschen nicht, wenn es nicht so wäre. Es geht darum, mit diesem Faktum umzugehen. Fiktionale Gewalt in Krimi, Thriller oder Fantasy entspannt einerseits, erlaubt eventuell sogar eine gewisse Abfuhr des Gewalttriebes andererseits und führt drittens in den besten Fällen die schlimmen Auswirkungen von Gewalt vor Augen, ohne dass wirkliche Schädigungen begangen werden. Erich Maria Remarque lässt in Im Westen nichts Neues tausende Teilnehmer des Ersten Weltkrieges erneut sterben und vermittelt dadurch wenigstens eine Ahnung vom Krieg, die die Leser abschreckt und vielleicht ein kleines bisschen friedlicher macht. Und ein Buch wie Der Herr der Ringe führt die Schrecken absoluter Unterdrückung märchenhaft vor Augen und lässt manche Leserin, manchen Leser mit einem nachdenklicheren Blick auf die reale Unterdrückung und auf echten Völkermord zurück. In der Kritik von Fantasy wird jedoch eher problematisiert, welche Auswirkungen die Gewaltdarstellungen haben. Und immer geht es dabei darum, ob diese Gewaltdarstellungen das Publikum gegenüber echter Gewalt abstumpfen lassen oder sie sogar dazu animieren, selbst Gewalt einzusetzen. Die Gefahren, so nimmt man an, werden dabei größer, je grafischer die Gewaltdarstellung ist und je weiter man als Publikum in das Geschehen hineingezogen wird. Filme sind schlimmer als Bücher, wo die eigene Fantasie noch alle Gewaltdarstellung leisten muss. Und Computerspiele sind schlimmer als Filme, weil man dort selbst aktiv wird und verwundet und tötet. Aber auch das Buch ist so gesehen eine Gefahr. Ein uraltes Sprichwort besagt, dass die Feder mächtiger ist als das Schwert. Schon das Buch kann an Gewalt gewöhnen. kann zur Gewaltanwendung auffordern und Gewalt legitimieren, wie gerade Hetzschriften aus dem letzten Jahrhundert beweisen. Und auch die literarische Feder ist machtvoll und hat Einfluss auf den Zeitgeist ebenso wie auf die individuelle Psyche. Fantasy-Literatur könnte also auch schon in Buchform an Gewalt gewöhnen und für die Probleme gewalttätiger Handlungen desensibilisieren. Und sei es nur, weil Gewalt in der Fantasy so allgegenwärtig ist. Das ist zumindest ein Punkt, der mir in persönlichen Gesprächen über meine abseitige Neigung zur fantastischen Literatur immer wieder mehr oder weniger deutlich begegnet. Und so beispielsweise direkt nach einem bestimmten Buch gefragt, vielleicht George R. R. Martins Lied von Eis und Feuer, fallen mir auch zuerst die ganzen Konflikte, Intrigen, eine Intrige ist auch Gewalt, Intrigen und Kriege ein. Erst im zweiten Gedankengang kommen die Komplexität der Charaktere, die fantasievoll ausgestaltete Welt und die brillanten Charakterzeichnungen wieder in den Sinn. Die Gewalt ist schon ziemlich überwältigend in der Fantasy. Und dann geht ein Kritiker daher und behauptet, von der prototypischsten Fantasy-Geschichte überhaupt, dass es dort gar nicht auf Gewalt ankäme. Matthew Dickerson sagt über Tolkiens Der Herr der Ringe, das sind die Dinge, die in dieser Geschichte wirklich wichtig sind. Freunde, das Licht der Sonne, Gras und Bäume, das und nicht Kriege und Schlachten ist der Stoff, aus dem das Leben ist. Das ist, was wirklich zählt. Dickerson behauptet im Weiteren immer wieder, dass Tolkien sehr zurückhaltend mit Beschreibungen von Kämpfen, Krieg und Schlachten umgehe und er gibt entsprechende Beispiele. Stimmt das? Tolkien kenne ich viel besser als Martin und doch denke ich zuerst an Sauron, Orks und die Schlacht auf dem Pelennor, bevor mir der ganze Reichtum Mittelerdes wieder vor Augen steht. Zudem wird gerade das Buch Der Herr der Ringe stark überlagert von den visuellen Eindrücken der Verfilmung Peter Jacksons. Zumindest mir geht das so. Und Jackson setzt ja bekanntlich ganz eindeutige Schwerpunkte. Das alles brachte mich dazu, einmal wenigstens der Sache mit der Gewalt richtig auf den Grund gehen zu wollen. Einmal wollte ich wenigstens wissen, wie viel Gewalt wirklich in einem Fantasy-Werk drinsteckt. Also habe ich mir Der Herr der Ringe genommen und Wort für Wort gezählt, wie oft Gewalt beschrieben oder erwähnt wird. Gewalt ist ein in der soziologischen und psychologischen Forschung sehr weit gefasster Begriff, zu dem Aspekte gehören, an die man vielleicht nicht so schnell denkt. Arm zu sein ist in entwickelten Staaten beispielsweise auch eine gewalttätige Situation, denn hier ist man Opfer struktureller Gewalt, weil man nicht in angemessener Weise am Gesellschaftsleben teilzunehmen imstande ist. Doch diesen und viele andere Aspekte habe ich außen vor gelassen. Es geht mir um die Gewalt, gegenüber der man angeblich durch Medienkonsum abstumpft oder zu der man dadurch sogar aufgestachelt wird. Zentral sind also Krieg, Folter, Mord, Bedrohung und was dazugehört. Als Grundlage eines Kategoriensystems von Gewalt in Der Herr der Ringe wählte ich die Gewaltdefinition der Weltgesundheitsorganisation. Und die besagt, Gewalt ist der absichtliche Gebrauch von physischer Kraft oder Macht, angedroht oder verwirklicht gegen die eigene Person, gegenüber anderen oder einer Gruppe anderer Personen, die Verletzungen, Tod, psychologische Schäden, Fehlentwicklungen, Vernachlässigungen oder Benachteiligungen bewirkt oder wahrscheinlich macht. Gewalt ist demgemäß etwas, das sich interpersonell abspielt und folgende Formen annehmen kann. Sie findet zwischen Personen statt, und zwar einerseits entweder innerhalb der Familie oder zwischen Partnern oder innerhalb einer größeren Gemeinschaft. Das kann auch eine Gemeinschaft von Fremden sein. In der Familie kann es unter Kindern, Kinder zu Eltern, Eltern zu Kindern
oder zu älteren, zu gewalttätigen Situationen kommen und in der Gemeinschaft zwischen Bekannten oder völlig Fremden. Und eben gemäß der Definition der WHO geht es dabei um physische Gewalt, sexuelle Gewalt, psychologische Gewalt, aber auch Vernachlässigung ist eine Form von Gewalt, solange sie eben bewusst eingebracht wird. Um die Gewalt wie auch die Nichtgewalt im Buch zählen zu können, habe ich ein Kategoriensystem entwickelt, das auf die besonderen Verhältnisse von Fantasy-Literatur zugeschnitten ist. So enthält es beispielsweise magisch ausgeübte Gewalt oder differenziert zwischen verschiedenen Formen des Berichtens über Gewalt in Form von Poesie, Geschichtsschreibung und Erzählung. Das sind Punkte, die üblicherweise nicht notwendig sind für herkömmliche Kategoriensysteme. Wir haben da als grobe Unterpunkte einmal die Gewaltfreiheit auf der linken Seite in grün, einen Zwischenbereich, auf den ich gleich noch eingehe, und im Bereich der Gewalt unterscheide ich noch zwischen indirekter Gewalt und direkter Gewalt. Die gewaltfreien Bereiche unterteile ich in Beschreibungen von Aktionen, von Reisen, von Landschaften, wie auch immer, und in Interaktionen der Protagonisten untereinander. Und komme dann im Bereich der Beschreibungen, gewaltfrei, zu Beschreibungen von Landschaft, Natur, Architektur, zu Reisebeschreibungen, zu Beschreibungen von Leuten und Gebräuchen. Das wäre also zum Beispiel, wenn der Bilbos Geburtstag beschrieben wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann es dann anfängt, dass Leute sich unterhalten, dann gehört es zu den Interaktionen. Dann gehört dazu Historie, soweit sie ohne Gewalt auskommt, was im Herr der Ringe natürlich sehr selten vorkommt, weil die Geschichte Mittelerdes eine sehr gewalttätige ist. Dann gibt es Berichte, also wenn irgendwie in größeren Passagen über irgendwelche Ereignisse erzählt wird, dann solange das ohne Gewalt ist. Und dann natürlich den großen Bereich der gewaltfreien Lieder und Gedichte, denn davon gibt es ja eine Menge im Herrn der Ringe. Interaktionen, das sind einmal grob unterteilt die verschiedensten Formen von Gesprächen oder Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit. Etwas genauer herausgenommen sind Diskussionen über Geschichte und Historie, die ich mehr aus persönlichem Interesse differenziert habe, die könnte man auch unter Punkt 1 zuschlagen. Dann geht es um Planungen ohne Gewaltanteile, das sind also Gespräche, wenn darüber diskutiert wird, sollen wir links lang gehen, sollen wir rechts lang gehen. Dann der Bereich Liebe, Romanzen, Sex, besonders der Punkt Sex kommt im Herrn der Ringe nicht vor, aber man muss es natürlich berücksichtigen und ein bisschen Liebe und Romanze haben wir ja in Gestalt der Geschichte von Faramir und Eowyn. Und der Bereich Smalltalk, das sind eigentlich alle Interaktionen, die nicht in der Öffentlichkeit stattfinden und auch nicht dazu dienen, die Story jetzt voranzutreiben, sondern das sind so Lagerfeuergespräche und sowas. Die sind aber sehr wichtig, weil sie die Personen, die da sprechen, vorstellen und das Verhältnis der Personen untereinander. Gerade dieser Bereich Smalltalk gibt also einer Geschichte sehr viel Tiefe. Dann haben wir den Zwischenbereich, den man, wenn man ganz streng sein will, auch der Gewalt zuschlagen kann. Das sind also spannende, unheimliche Sachen ohne direkten Gewalteinsatz. Das sind Unfälle, die vorkommen. Da könnte man eben sagen, das ist auch schon gewalttätig, aber das wäre eine ziemlich rigide Vorgehensweise. Deshalb habe ich es extra ausgewiesen. Und dann kann, wer diese Untersuchung zum Beispiel nachvollziehen will, selbst forschen will, immer noch entscheiden, nee, ich nehme den gesamten gelben Bereich raus und schmeiße den rüber zu der Gewalt auf der roten Seite. Was ist Unheimliches? Das ist zum Beispiel im Buch, ne? Nicht im Film. Im Buch ist das der Ritt auf den Faden der Toten. Da kommt keine Gewalt vor. Da hat Jackson erst einen Hack'n'Slash draus gemacht. Im Buch ist da nichts. Dann der Bereich indirekte Gewalt. Das ist Gewalt, über die berichtet wird, in der Regel in der Form, dass sie passiert ist. Da erzählt jemand anderem von irgendwelchen Kämpfen oder so, aber es ist eben nicht die direkte Darstellung der Kämpfe auf dem Schlachtfeld, auf dem Pelennor. Das sind dann eben Berichte, Sagen und geschichtliche Ereignisse, die Gewalt beinhalten, Lieder und Gedichte mit Gewalt, Interaktionen über Gewaltsames, wie zum Beispiel strategische Planungen für Schlachten, wenn das sonst irgendwie diskutiert wird. Und der Fall Rassismus, der kommt allerdings, und zwar zwischen Elben und Zwergen, nur an ganz wenigen Stellen einmal vor. Dann geht es in diesem Bereich um Beschreibungen von Vorbereitungen für Gewalt, also wenn beschrieben wird, wie Leute sich auf eine zu erwartende Schlacht vorbereiten oder auf einen Überfall. Dann gibt es Drohungen mit Gewalt, wenn sie nur so berichtet werden, ohne dass man jetzt in der Situation ist, wo, was weiß ich, der Mund von Sauron sagt, wir werden euch aber gleich platt machen. Das ist dann schon direkte Gewalt, weil da sozusagen mit dem Schwert in der Hand jemand gegenübersteht und droht, ihr gleich den Kopf abzuschlagen. Das kann man nicht mehr als indirekt bezeichnen. Und sehr wichtig ist der Punkt der indirekten Gewalt nach gewaltsamen Ereignissen. Flucht, Verstecken, Verwundung, Sterben, Tod. Wichtig ist der deshalb, weil da die Auswirkungen von Gewalt beschrieben werden. Schmerzen, Angst, Trauer. Und die sind ja nun eher geeignet, wenn man die Gewalt in medienpsychologischer Hinsicht betrachtet, die sind eher dazu geeignet, vom Gebrauch von Gewalt abzuschrecken, als in irgendeiner Form dazu zu animieren. Und der eigentliche Punkt, die direkte Gewaltdarstellung, haben wir hier auch nochmal aufgedröselt in akute physische Drohung, das ist mit dem Schwert in der Hand, ich hau dir gleich den Kopf ab. Dann sind es Prügeleien, die sind natürlich jetzt nicht so schlimm, kommen Herrn der Ringe auch kaum vor und haben jeweils keinen schlimmen Ausgang. Das sind magische Angriffe, Folter, auch verbal, haben wir zum Beispiel nach dem Ereignis mit Kankra, oben in dem Turm gibt es verbale Folter gegenüber Frodo. Dann detailliert berichtete Gewalt aus der Geschichte, das ist, wenn eindringlich von der Schlacht berichtet wird, in der Elendil und Isildur Sauron besiegten. Lieder, Gedichte mit detailliert erzählter Gewalt kommt kaum vor im Herrn der Ringe. Und dann natürlich die Kämpfe selbst. Da fällt wahrscheinlich jedem diese lange Episode der Schlacht vor Gondor auf, die wirklich zigtausend Zeichen umfasst. Da fallen aber auch die kleineren Kämpfe drunter und natürlich so Tötungsdelikte wie der Mord von Grima an Saruman. Das zusammengenommen gibt ein hübsches, großes, buntes Bild. Also wer mit Kategoriensystemen noch nicht zu tun hatte, das ist ein recht komplexes. Aber es ist ja auch ein sehr komplexes Buch, das untersucht wird. Diese Arbeit stand im Vorhinein und dann ging es darum, das Buch zu lesen. Ich habe es eingescannt und am Rechner gelesen, mit Zeilennummern versehen, die bei jedem Kapitel neu anfangen. Die Zeilenlänge ist auf 53 Zeichen begrenzt. Also das könnte jeder jetzt nachvollziehen und nachzählen, ob ich mich da wohl verzählt habe. Oder was natürlich viel wahrscheinlicher ist, dass es Unterschieden in der Interpretation gibt. Dass jemand sagt, also das kannst du doch nicht mehr zur indirekten Gewalt zählen, das muss direkte Gewalt sein. Eine Inhaltsanalyse ist keine objektive Wissenschaft wie die theoretische Physik, es ist immer Interpretation. Aber gerade bei der Gewalt ist es teilweise doch, oder zu größeren Teilen, zu sehr viel größeren Teilen, ist es doch recht eindeutig, ob Gewalt vorliegt oder nicht. Naja, so sieht das Buch dann nachher aus. Bisschen unheimlich, dann richtige Gewalt und dann ist etwas danach. Das ist die Szene, wo Frodo in den Hügelgräbern erwacht, nach dem Barrow White, wie heißt der auf Deutsch? Grabunhold, nach dem Zusammentreffen mit dem Grabunhold. Das Ganze wurde dann in eine Excel-Tabelle übertragen, wo oben jeweils das Kapitel ausgewiesen ist, weil jedes Kapitel einzeln untersucht wird. Dann in der linken Spalte taucht das Kategoriensystem auf. Das Ganze ist auf Englisch, weil ich das eben mit der englischen Version gemacht habe und die erste Publikation auch eine englische war. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das zu übersetzen. Dann in der nächsten Spalte haben wir die Zeilen innerhalb des Kapitels, wo sich eben das, was ich so und so kategorisiere, finde. In der dritten Zeile, die Tausender- oder Zehntausender-Zahl, ist die Zeichenanzahl inklusive Leerzeichen. Und dann kommt in der letzten Spalte eine ganz kurze Beschreibung, worum es da ging an dieser Stelle. Das ist mehr für mich, damit ich direkt weiß, was war das? Ach ja, genau, da ging's. Darum ging es. So weit, so langweilig. Und deshalb kommen wir jetzt zu den Ergebnissen. Gewalt im Herrn der Ringe. Die Basisdaten sind so, dass der Herr der Ringe ohne die Anhänge und ohne das erste Kapitel über Hobbits, Concerning Hobbits, wo die Story ja noch nicht losgeht, also diese beiden Sachen sind rausgenommen, sonst, wenn man die noch dazu nehme, sind es 3 Millionen Zeichen, aber so kommen wir auf 2,5 Millionen Zeichen, weil ich mich eben auf die eigentliche Geschichte beschränken wollte. Und davon sind 1,7 Millionen oder 68% doch eindeutig gewaltfrei. Ungefähr die Hälfte da jeweils besteht aus Beschreibungen und Interaktionen, jeweils so ein Drittel des Gesamttextes. Der Zwischenbereich, den man, wenn man ganz streng sein will, wie ich sagte, eben auch unter Gewalt fassen kann, um fast 12%, sodass wir da auf 32% Gewalt kämen, wenn wir den Zwischenbereich zunehmen wollten, würde ich aber von abraten. Und dann haben wir insgesamt 20% des Textes, der sich in irgendeiner Form um Gewalt dreht. Das kann auch eine sehr harmlose Form von Gewalt sein oder eine, die man vielleicht gar nicht so als Gewalt entdeckt. Denn was ich zum Beispiel konsequenterweise machen musste, wenn ich schon eine Kategorie magisch ausgeübte Angriffe habe, dann muss ich das lange Gespräch von Saruman oben auf dem Orthanc mit Theoden und Gandalf als Gewalt sehen. Denn der versucht magisch, den seinen Willen aufzuzwingen, dass die ihn gehen lassen, beziehungsweise sich auf seine Seite schlagen und dass er sie benutzen kann, um weiter den Krieg gegen Sauron zu führen. Das ist so gesehen eine gewalttätige Handlung und das habe ich auch so kodiert. Obwohl außer ein paar Beleidigungen da ja wirklich nichts Schlimmes passiert. Gut. Indirekte Gewalt, das ist noch nicht mal indirekte Gewalt, das ist, weil es eben ein aktueller Angriff ist, ist sogar unter direkte Gewalt kodiert worden. 12%, gut, knapp 12% des Textes sind also indirekte Gewalt und das, was wir so als das ansehen, was die Jugend verroht und gefährdet, sind 8% des Textes, inklusive eben solcher Sachen wie dem Gespräch am Orphan. Einige interessante Punkte möchte ich noch herausheben. Die Beschreibungen von Landschaften, Architektur, Geschichte, den Reisewegen und der auf den Reisen beschriebenen gewaltfreien Ereignisse machen ein Drittel des Textes aus. Das ist ein Anhalt dafür, wie intensiv die Welt Mittelerde ausgestaltet ist, sowohl hinsichtlich ihrer Geografie als auch hinsichtlich ihrer Geschichte. Das Miterleben einer Geschichte, die in einer anderen Welt als der eigenen spielt, ist nur möglich, wenn sie so dargestellt wird, dass man sich gedanklich in sie hineinversetzen kann. Der bloße Anteil von Beschreibungen sagt noch nichts über die Qualität derselben aus, zeigt aber die Sorgfalt, die der Autor darauf verwendet hat. Nimmt man dazu jetzt den enormen Erfolg des Buches, so kann diese Masse an Beschreibungen nicht so sehr langweilig sein, denn sonst würde das Buch nicht so häufig gelesen werden. Das Gleiche gilt für die vielfachen gewaltfreien Interaktionen, die ein weiteres Drittel des Buches ausmachen.
Mehr als die Hälfte dieser Interaktionen sind zudem Beschreibungen der Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird. Also hauptsächlich das, was ich als Smalltalk kodiert habe. Beratschlagungen und die Diskussion spezifischer Themen nehmen weniger Raum ein. Das zeigt, welchen Wert Tolkien auf die Darstellung seiner Protagonisten legt. Denn deren Charakter kommt in diesen Interaktionsdarstellungen besonders zum Tragen. Auch hier sagt die bloße Anzahl natürlich nichts über die Qualität der Gesprächsdarstellungen aus, aber wiederum zeigt die bloße Masse in Verbindung mit dem Publikumserfolg, dass das offensichtlich ankommt. Zusammengenommen haben wir also im Bereich gewaltfreier Inhalte mehr als 600 Seiten eines 1000-Seiten-Buches. Das tun sich nicht Millionen von Lesern an, wenn es langweilig ist. Auch der Zwischenbereich von 12% Textanteil enthält keine echten Gewaltdarstellungen, allerdings erzeugt er immer eine Atmosphäre der Spannung und der Erwartung kommender Konflikte. Man könnte also, wie gesagt, argumentieren, dass dieser Anteil nicht völlig gewaltfrei ist. Die Gewaltdarstellung selbst wurde dann eben, wie gesagt, in indirekte und direkte Gewalt unterteilt. Indirekt berichtete Gewalt ist in Bezug auf Abstumpfung oder Animation weniger wirksam als die plastische Beschreibung gewalttätigen Verhaltens. Etwa das Abschlagen von Köpfen, die Folterung Gefangener und so weiter. Die zurückhaltende Art der Gewaltbehandlung durch trockenen Bericht dominiert aber vor der direkten Darstellung mit 12-8%. Insbesondere wählt Tolkien oft den trockenen Bericht eines gewaltsamen Ereignisses, anstatt es unmittelbar zu beschreiben. Ein Beispiel ist die Eroberung Osgiliaths durch die bösen Truppen. Man erfährt als Leser nur, dass es passiert ist und dass der Feind jetzt diese wichtige Stadt hält. Peter Jackson zeigt diesen Kampf gegenüber in einer ausführlichen Filmsequenz. Das gleiche gilt für die Beschreibung der Ereignisse auf den Pfaden der Toren, wie schon gesagt. Dickerson liegt also nicht so ganz falsch mit seiner Annahme einer zurückhaltenden Gewaltdarstellung. Ein weiterer Punkt ist dann noch bei der Betrachtung der indirekten Gewaltdarstellung wichtig, wenn es um die Geschehnisse nach einem Kampf geht. Diese Geschehnisse nehmen mehr als 20% der gesamten Gewaltdarstellungen ein und bestehen ihrerseits zu 2/3 aus Beschreibungen des Leids, das infolge von Gewaltanwendung auftritt. Diese Kategorie besteht damit größtenteils aus Gewaltdarstellungen, die gegen den Einsatz von Gewalt sprechen. Im Film würde man von Antikriegsfilm sprechen und die Medienkritik würde es als pädagogisch wertvoll loben. Die verbleibenden 8% akuter und detaillierter Gewaltdarstellung sind relativ unmissverständlich und unterliegen allen Bedenken, die die mediale Gewaltforschung gegen sie aufbringt. Allerdings wurden aus Gründen der Eindeutigkeit auch Geschehnisse in dieser Kategorie mitgezählt, die eben wenig Sorgen aufgrund ihres potenziellen Einflusses hervorrufen dürften. Ich verweise wieder auf Saruman. Des Weiteren lassen sich die Gewaltdarstellungen auch differenzieren in solche, die das Leiden an Gewalt in den Vordergrund stellen, wie es auch die Antikriegsfilme täten, und in solche, die andererseits heroisches Verhalten in die Mitte stellen. Nimmt man nur die Kriegshandlungen und Schlachten heraus, erhält man einen Anteil von nur noch 6% akuter Gewaltdarstellung. 2/3 davon betonen heroisches Verhalten, 1/3 das Leiden, zeigen also den Antikriegsfilm-Effekt. Nicht zu bestreiten ist, dass in der Herr der Ringe eindeutige Gewaltdarstellungen zu finden sind und dass damit teilweise auch Glorifizierungen von Mut und Opferbereitschaft einhergehen, die politisch wie sozial bedenklich sein können. Diese nehmen allerdings nur 4% des Gesamttextes ein und ob sie bedenklich sind, ist eine Frage der Interpretation und entzieht sich einer objektiven Stellungnahme. Hier haben wir das nochmal grafisch dargestellt. Gewalt und Nichtgewalt im Herrn der Ringe. Der Herr der Ringe ist sozusagen das Role Model für die Fantasy. Tom Shippey schrieb sogar, dass Tolkien mit diesem Buch das Genre der modernen Fantasy geschaffen habe. Wenn man die Ringtrilogie als derart beispielgebend ansieht, so so deuten die reinen Zahlen keinesfalls darauf hin, dass Fantasy gewaltverherrlichend ist. Aber dieser Schluss ist falsch, denn die Analyse von Der Herr der Ringe sagt überhaupt nichts über das restliche Genre aus. Peter Jacksons Beispiel alleine zeigt schon, dass Fantasy, selbst da, wo sie prinzipiell die gleiche Geschichte erzählt, ganz anders gewichten kann. Ich habe die Gewalt in den Filmen noch nicht gezählt, aber sie dürfte weit über dem Buch liegen. Was dringend nötig wäre, um das Thema Gewalt in der Fantasy besser beurteilen zu können, wären Analysen weiterer Werke. Wenn es nach der Erstausstrahlung und dem ersten Kinoauftritt des Hobbit noch eine Ringcon gibt, werde ich übrigens eine Inhaltsanalyse der Jackson-Filme hier vorstellen. Was man aber schon aufgrund dieses einen Beispiels sagen kann, ist, dass jegliches Pauschalurteil über Gewalt in der Fantasy falsch ist und dass auch eine Verurteilung des Genres innerhalb des Kanons fiktionaler Stoffe falsch wäre. Die Analyse beschäftigte sich mit dem wichtigsten Buch des Genres und zeigte, dass die Gewaltdarstellung rein quantitativ nicht über der anderer Erzählungen und Geschichten liegt. Ein klassischer Krimi aus der Feder Agatha Christie's oder Arthur Conan Doyle's dürfte kaum weniger Gewalt enthalten als die Ringtrilogie. Hinsichtlich der indirekten Gewalt dürfte er sich sogar weit darüber bewegen, denn ein Großteil der Handlung dreht sich um die kurz dargestellten Gewaltverbrechen. Was fehlt, ist wie gesagt die Analyse weiterer Fantasy, insbesondere der modernen Fantasy, die aufgrund geänderter Erzählgewohnheiten wahrscheinlich schon deutlich gewalttätiger sein wird. Erst kürzlich sprach ich mit Dr. Helmut Pesch darüber, der mir das aus der Verlagspraxis auch eindeutig bestätigte und sagte, die werden immer schlimmer, die Bücher, die eingereicht werden. Aber auch hier käme es natürlich erstmal auf belastbare Zahlen und nicht auf subjektive Eindrücke an, auch wenn es ein noch so guter Experte wie Helmut Pesch beurteilt. Und dann müsste das Erzählte ja noch beurteilt werden, denn vielleicht verurteilt es Gewalt ja auch durch die Art der Darstellung und schreckt ab. Gewalt ist unterhaltend, die Aussage stimmt, auch wenn sie unangenehm wirkt. Es liegt in der Natur des Menschen, sich von Gewaltdarstellungen unterhalten zu lassen. Und die wird sich nicht ändern oder wir hätten es mit einer anderen Art von Mensch zu tun. Und wer weiß, ob es wirklich erstrebenswert wäre, eine andere Art von Mensch zu werden. Solange man sich jedoch nicht durch echte Gewalt unterhalten fühlt, sondern nur durch fiktionale Gewalt, nimmt zumindest niemand realen Schaden. Und ob die dargestellte Gewalt bei Publikum und Leserschaft zu Schädigungen führt, ist zumindest bei derart restriktiver Gewaltdarstellung wie in Der Herr der Ringe stark bezweifelbar. Vielleicht überwiegt ja sogar die abschreckende Wirkung. Gewalt in der Fantasy kann ein Problem sein, das soll angesichts mancher Filme und vieler Computerspiele gar nicht bestritten werden. Aber erst eine differenzierte Betrachtung lässt dem Genre Gerechtigkeit widerfahren. Ich danke ganz herzlich.
Fragen, Kommentare?
Wie lange haben Sie da reingesessen?
Das sage ich fürchterlich. Ich habe sowas schon öfter gemacht, also inhaltlich natürlich, meist von Zeitungsartikeln. Und habe das diesmal völlig unterschätzt. Ich habe mit 40 Stunden gerechnet und ich habe 150 Stunden gebraucht. Wenn ich eine elektronische Ausgabe hätte, dann wäre die fürchterlich illegal gewesen. Also sowas habe ich natürlich nicht gemacht. Deshalb musste ich mich hinstellen und wirklich das Buch scannen.
Vielleicht entlarve ich mir jetzt, dass ich nicht ganz nur kurz nicht aufgepasst habe. manchmal kann man mit zwei Wörtern mehr beschreiben als mit drei Sätzen.
Ja, das ist richtig. Das, es kann gerade was eine Wirkung, dass die Wirkung eigentlich stimmt, ist, dass man natürlich mit kleinen Sachen sehr viele Wirkungen erreichen kann, auch gerade in solchen Fragen wie wie wirken die Medien gewalttätig. Aber es gibt keine andere Art und Weise, um sowas erstmal ansatzweise in den Griff zu kriegen. Dann, wenn solche Zahlen vorliegen, dann fängt man an, sich über die Interpretation zu unterhalten. Und dann kann man eben berechtigterweise auch sagen, ja, also dieses eine Kapitel der Schlacht auf dem Schellenberg, das sind zwar nur 0,60% des Textes, aber das ist so hart, das hat die und die Wirkung. Und darüber kann man sich unterhalten. Von daher ist die Frage völlig berechtigt. Aber um den Stoff erstmal handhabbar zu kriegen, ist das so die beste Zugangsweise. Und wird allgemein in der Forschung auch so anerkannt.
Die Sinnbuch von Gandalf, der ist deswegen den Ring an sich nimmt, ist das eigentlich Gewalt, wo er versucht, den Ring wegnimmt?
Das ist eine Form von Gewalt, ja. So,
das haben wir auch
schon. Habe ich auch kontrolliert.
Weil ich das also nicht weiß.
Ja, das ist eine Form von sich vergewaltigt.
Um uns froh zu überreden, dass er auf die Reise geht, ist das eigentlich auch.
Würde ich nicht sagen. Aber das ist ein sehr guter Punkt. Das ist eben das, was ich meinte. Es ist eine Interpretationssache, über die man sich dann unterhalten muss und wo man auch geteilter Meinung auseinandergehen kann. Wo man sagen kann, also dem sehe ich jetzt nicht ein, das sehe ich anders und deshalb ist das für mich so und so. Das muss man nur ganz klar machen. Und deshalb auch so diese langweilige Passage mit dem gezeichneten Text. Weil in der Forschung würde man jetzt so vorgehen, wenn man mich kritisieren wollte, müsste jemand hingehen und das nachzählen und dann eben Punkt für Punkt sagen, da hat er, also aus dem und dem Grund kann man das da nicht zuschlagen. Also mehr als Transparenz kann man da dann nicht herstellen. Und dann muss man sich drüber unterhalten und zu einem Konsens kommen oder eben nicht.
Ist der Fantasy dann nicht eigentlich eher als Aggressionsabbau zu betrachten? Denn es ist ja normalerweise, wenn man wütend auf jemanden ist, dass man eher dann versucht, die Wut loszulassen und dann kann man auch solche Sachen wissen.
Das ist sicherlich so, dass das in vielen Fällen individuell so ist, dass das aggressionsabbauend wirkt. Aber wenn man insgesamt die Medienforschung der letzten 30 Jahre nimmt, in Bezug auf Gewaltuntersuchungen, die sich allerdings so gut wie nie auf Bücher erstreckt, sondern eigentlich immer nur Filme und in den letzten 10 Jahren Computerspiele untersucht, dann ist es so, dass sich sehr wenig Hinweise darauf finden, dass die Darstellung von Gewalt abbauend wirkt. Die meisten Studien kommen doch darauf, dass es eher stimuliert und anstachelt. Und es wird jetzt mit den Computerspielen auch schlimmer und man schiebt es eben darauf, dass man da einmal dieses visuelle Geschehen hat, das ja mittlerweile fast kinoartig ist, und dann aber auch noch selbst aktiv wird, wenn auch nur mit Maus oder Controller und damit dann auf dem Bildschirm eben mit Schwertern oder Keulen auf irgendjemanden einschlägt. Also ist diese Diskussion, wirkt mediale Gewaltdarstellung hemmend oder fördernd, die ist noch unentschieden, aber das mit dem hemmend ist ganz schön stark in der Defensive, was die Forschungsergebnisse angeht.
Am ersten Mal.
Okay, aber ich gehe mal davon aus, dass sich auch in dem Buch einiges an eigenen Erlebnissen oder Ängsten gehabt hat, von der Seele geschrieben hat. Dass er aber in diesem Buch einige Geister, die er selber in sich trug, in mir geschrieben hat. Aber andererseits auch ja diese Freundschaft zwischen Frodo und Sam zum Beispiel, die ja was sehr, sehr Positives darstellt. Weil der Vertrag der erlebten oder indirekten Gewalt immer noch dieses positive Schöne in sich getragen hat. Ich meine, Gewalt auf der einen Seite erlebt oder eben auch durch die indirekte Gewalt, das war ganz halt in Form im Krieg von Gorinchon erlebt, also passiert sein, dass es darüber für dich auch eine Art Befreiung gewesen sein mag, diese Gruppe zu streifen.
Das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Weil es halt so ist, dass Tolkien es immer verneint hat, gerade den Bezug auf die großen geschichtlichen Ereignisse seiner Zeit, also auf die beiden Kriege und auf die beiden großen totalitären Systeme, Nazis und Staaten. Stalinismus, dann hat er immer gesagt, das habe ich nicht gemacht. An anderer Stelle sagt er dann, aber natürlich ist alles, was ein Autor schreibt und alles, was auch ich geschrieben habe, von seiner Biografie beeinflusst. Und wenn man dann weiß, dass er im Ersten Weltkrieg ein paar Monate lang in den Gräben gelegen hat, dieser Erste Weltkrieg war völlig anders als jeder andere Krieg vorher und jeder andere Krieg nachher. Sie müssen sich also vorstellen, da lagen sich Soldaten Monate, Jahre lang in Gräben gegenüber und es wurde mit großen Kanonen aufeinander geschossen. Das war eine völlig leblose Mondlandschaft. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das hat Tolkien selbst erlebt. Und wenn man dann nochmal liest, durch was für eine Landschaft Frodo und Sam gehen, als sie dann den Ring letztendlich verändern, das ist meiner Überzeugung nach ganz klar den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges geschuldet. Und das wird sicherlich für viele andere Stellen im Herrn der Ringe oder auch im Silmarillion und so weiter zutreffen. Aber immer mit der Vorsicht im Hinterkopf, Tolkien sagt ausdrücklich, es ist nicht so. Und vor allen Dingen, er will es nicht so angewendet sehen. Und das finde ich auch gut. Denn er schlägt den Wert darauf, Fantasy zu erfinden, eine eigene Welt mit einer eigenen Geschichte. Es ging ihm da um die Entwicklung und um das Heil dieser Welt. Eine Schöpfung, Niedergang und Erlösung zum Paradies. Das war das, was er erzählen wollte. Und das hat erstmal mit dieser Geschichte, die wir in unserer Realwelt haben, nur dann etwas zu tun, wenn man eben sowas auch glaubt.
Selbst Christopher Lee, der ja auch einer der wenigen Menschen ist, die einen Film Teil der Matthias Tolkien kannten, er hat das aber so eingebracht. Ich denke mal, weil er Tolkien wirklich kannte, ihn auch wirklich persönlich kannte, glaube ich so, dass das von, also auch von Tolkien schon so gedacht gewesen ist. Wenn das wie auch diese Definition des Krieges, dieses wirkliche Unmenschliche dabei, auch von der dass Soldaten noch Masse sind, was ja im Film auch sehr gut dargestellt wird, wo Sauron mal da von seinem Turm kommt. Also ich finde schon, dass das richtig eindeutig gewesen ist.
Ich weiß natürlich nicht, wie Lies richtiges Verhältnis zu Tolkien war, aber das wird so sein. Das kann man sicherlich so sagen. Die Dame in Rot, und dann die davor.
Ich habe gerade eine ganz andere Art von Frage. Ich meine, 150 Stunden, also für 4 Wochen, das ist dann schon eine Monatsarbeit. War das eine Art Auftragsarbeit? Und wie ist diese Arbeit verwertet?
Das habe ich für das Tolkien-Seminar der Deutschen Tolkien-Gesellschaft gemacht. Wir haben in Hannover im April dieses Jahres ein großes international besetztes Seminar zum Thema Konflikt und Gewalt bei Tolkien gehabt. Und dafür habe ich das gemacht, unbezahlt. Und verwertet wird es einmal durch eine Publikation in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift der Tolkien-Gesellschaft, Peter Shaw, das ist ein 30-Seiten-Artikel etwa, auf Englisch allerdings. Der wird im März voraussichtlich rauskommen, nächstes Jahr, der nächste Peter Shaw. Das wird bestimmt ein ganz, ganz toller Band. Also nicht nur wegen meiner Sache, sondern es waren überhaupt, es waren großartige Arbeiten, die da zu diesem Thema Krieg und Gewalt gekommen sind. Also wenn man sich sonst auch der Peter Shaw nicht so nähern will, weil die, klar, es sind wissenschaftliche Texte, schon sehr trocken zu lesen, aber das wird wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte, das sollte man vielleicht merken. Das ist bis jetzt die einzige Verwertung und eben Vorträge. Also diesen Vortrag halte ich jetzt das dritte Mal und auf Englisch habe ich den auch schon an ein, zwei Stellen gehalten. Und da, www.polyeunos.de, gibt es die deutsche Version dessen, was Sie gerade gehört haben, falls Sie das noch einmal nachlesen möchten. Ich habe es nicht gemacht, aber da bin ich auch sicher, dass das herausfällt. Aber was mich daran sehr interessieren würde, wäre die Zusammensetzung von direkter und indirekter Gewalt und die Rolle, die Tod und Leid spielt. Wenn man allein an die Geschichte von Turi Dumabar denkt, so brutal diese Story auch ist, das ist ja das, was jetzt als die Kinder Hurings vor 2 Jahren als eigenes Buch veröffentlicht wurde. Sicher ist das eine fürchterlich brutale Geschichte, aber die ist so mit Leid durchsetzt und so tragisch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die
Gewalt stimulieren. Ne? Also da müsste man mit Sonnen als Kommentarium rangehen, da müsste man auch noch genauer innerhalb der Gewalt differenzieren, um mal zu gucken, wie da die Zusammensetzung ist. Aber Silmarillion ist ein Geschichtsbuch, eine Zusammensetzung von Fragmenten, die Tolkien selbst nicht zur Veröffentlichung vorsah. Er wollte das gar nicht veröffentlichen. Er fand es als bei weitem nicht fertig an und hätte sicherlich, wenn er es veröffentlicht hätte wollen, hätte er das um seinen typischen Stil angereichert. Also viel mehr Interaktionsgeschichten, viel mehr Beschreibungen eingebaut. Nehme ich jetzt mal an. Also dann würde das schon abgeschwächt werden, aber es ist, das Silmarillion ist die Geschichte einer sehr gewalttätigen Welt, die ständig im Widerstreit zwischen Gut und Böse steht. Das ist ja sein großes Thema, von daher ist der Hedwig sicherlich das harmloseste. Danke, Hobbit. Obwohl Hobbit, da müsste man auch mal erzählen.
Ein Finger hat ich gerade noch gesehen, aber vergessen wir so, irgendwo da.
Dann danke.
Ja.